frei. Autor Anita.
Warnung: In diesem Artikel kommen folgende Themen vor. Er sollte daher von Personen, die empfindlich darauf reagieren, mit Vorsicht behandelt werden. Suizid sowie implizierter sexueller Übergriff. Unter einem stahlgrauen Himmel erstreckte sich eine Wüste aus schwarzem Sand. Die hohen Tafelberge am Rande des Horizonts schienen fast mit den klaren Kanten des Metallgestirns zusammenzustoßen, als sich die Frau über eine Düne zog. Ihr linker Arm war zu einem mageren Stumpf verkommen, mit dem sie sich verzweifelt durch den Staub zog. Ihr weißes Nachthemd riss und zerfiel mit dem fortwährenden Kontakt mit den rauen Körnern. Ihr Blick glitt für einen Moment kurz über die geometrischen Formen des Stahlhimmels, als sie spürte, wie sich lautlos wieder das elektrisierende Kribbeln in einem ihrer abgenutzten Füße ausbreitete. Schwerfällig versuchte sie weiter zu entkommen, als die Mischung aus falschem Schmerz und unechter Kälte ihr Bein erklomm. Sie krallte ihre Finger tief in den dunklen Sand und versuchte, sich noch einen letzten Zug nach vorne zu bewegen. Die rauen Körner des Sandes schliffen an ihren brüchigen Nägeln, doch ihrem Körper wurde seine letzte Bewegung versagt, als sich auch ihre restlichen Gliedmaßen ergriffen wurden. Mit einem groben Rauschen des Untergrunds wurde die Frau auf ihren Rücken gedreht und ihre Gliedmaßen von ihrem Körper gestreckt. Sie blickte nun direkt auf ihren Verfolger, wenn auch ihr Verstand nicht in der Lage zu sein schien, ihr Gegenüber ganz zu begreifen. Die Struktur des Körpers schien von geometrischen Kanten fließend in organische Form überzugehen, während die Oberfläche ebenso willkürlich Textur und Farbe änderte. Aus dem Gebilde verlängerten sich vier lange Fangarme, die sich um ihre Gliedmaßen gewickelt hatten. Die Frau stieß unter Anstrengung ein schwerfälliges Keuchen hervor, als sich das Amalgam aus Farben und Formen über sie beugte und sie das prickelnde Gefühl seiner Körpernähe auf ihrer Haut spürte. Einige Zeit später öffnete die Frau wieder ihre Augen. Sie lag in ihrem Bett und würgte ihren Mageninhalt wieder hinunter. Es war jetzt vorbei, sie war wieder wach, versuchte, sich selbst zu beruhigen, als sich ihr Körper verkrampfte. Sie konnte nicht klar denken, ihre Gedanken versuchten immer wieder zu diesem Traum zurückzukehren, doch die Erinnerung verschmolz mit denen der Nächte zuvor, wurde geborgen und verunreinigt und brachte ihr nur noch mehr Unbehagen. Zittrig erhob sie sich aus ihrem schweißbenetzten Laken und taumelte durch ihre Wohnung. Auf halbem Weg fingen die Lichter beginnender Ohnmacht vor ihren Augen zu tanzen, und als sie das Badezimmer erreichte, fand sie sich erst wieder bei Bewusstsein, als sie schon über das Waschbecken gelehnt stand und sich übergab. Sie betrachtete die ausgestoßene Masse geistesabwesend, während sie gierig Luft einsog. Ihr Geist klärte sich allmählich wieder. Ihr Puls nahm ab. Sie wischte sich mit dem Handrücken die Stirn ab und öffnete den Wasserhahn. Agent Schneider stach der Geruch von Erbrochenem in die Nase, als er die Wohnung öffnete. Er hatte sich den Schlüssel der Wohnung von der Hausverwalterin beschaffen, einer älteren Frau, die für die nächsten 2 Stunden regungslos an ihrem Küchentisch sitzen und sich danach an nichts mehr erinnern würde. Höchstens ein paar Fragmente an einen Mann in dunkler Kleidung und Sonnenbrille. Aber was sollte das je beweisen? Der Agent schritt bedächtig durch die Wohnung und studierte die Einrichtung. Es war alles recht geschmackvoll, mit recht teuren Designermöbeln. Was ihm aber ins Auge stieß, war, wie ungeputzt alles war. Auf verchromten Stehlampen sammelte sich dickster Staub. Das magentafarbene Sofa im Wohnzimmer stank nach Schweiß und Essensresten. Die Frau schien sich nicht gerade sonderlich um ihr Umfeld gekümmert zu haben. Schneider fand schließlich die Quelle des fürchterlichen Gestanks. Nachdem er das Wohnzimmer und das Esszimmer durchquert hatte, öffnete er die Tür zum Badezimmer und musste zuerst seine Nase zuhalten. Am Rande des Spülbeckens und am Boden zu den Seiten hinweg war ein dünner Film aus ehemaligem Mageninhalt am Trocknen, stieß aber noch immer seinen üblen Gestank aus. Er kniff sich die Nase mit spitzen, in Lederhandschuhen verborgenen Fingern zu und öffnete eilig den verspiegelten Wandschrank über dem Waschbecken. Mit geübter Methodik kategorisierte er in seinem Kopf, was er sah. Zahnseide, Zahnpasta, Tampons, Pflaster, leichte Schmerzmittel, Sein Blick blieb an einer braunen, undurchsichtigen Glasflasche stehen. Kein Etikett, keine Beschreibung. Er griff den Behälter vorsichtig und schraubte den schwarzen Kunststoffdeckel auf. In der Flasche war keine Flüssigkeit enthalten, sondern Tabletten. Schneider warf noch einen letzten Blick auf den Wandschrank, ehe er den Raum wieder verließ und die Tür schloss. Er atmete wieder durch die Nase ein. Dann wandte er sich wieder den Tabletten zu. Sie waren weiß, recht groß, rochen nach nichts. Schneider musterte die geformten Klumpen in seiner Hand, ehe er sie wieder in die Flasche kippte und kurz in seine Jacke suchte. Mit zwei Fingern zog er einen beigen Papierumschlag hervor und ließ die Dose darin hineinfallen. 2 Stunden später hatte die Frau es geschafft, ihre Klamotten zu wechseln und war aus der Wohnung gegangen, um sich etwas zu essen zu kaufen. Es nieselte leicht und sie spürte, wie sich das Wasser eine Bahn durch die Fasern in ihrem Hoodie bahnte. Sie wechselte auf die andere Straßenseite, um einem entgegenkommenden Ehepaar auszuweichen, als ihr Handy klingelte. Nervös zog sie das in Schwarz und Silber gehaltene Telefon aus ihrer Hose und warf einen Blick auf das Display. Die Nummer war wie immer unterdrückt. »Hallo?« sagte sie zittrig.
»Herzlichen Glückwunsch, Mitarbeiterin 1480-AGL«,
antwortete eine ihr bekannte Stimme. Sie war sich nicht sicher, ob es eine Maschine oder ein Mensch war. Die Betonung der einzelnen Ziffern und ihrer Seriennummer ließ sie aber eher Ersteres vermuten. Die Stimme war immer freundlich, immer hilfsbereit, wie ein bitteres Gift, das man so lange mit Zucker vermischt hatte, bis man es nicht mehr schmecken konnte. Sie fuhr fort.
»Wir haben erfahren, dass in Ihrer letzten Schicht der betreffende Kunde seine absolute Zufriedenheit hat ausdrücken lassen. Fühlen Sie sich geehrt? Das passiert nicht alle Tage.«
Es passierte jede Nacht.
»Als Belohnung haben wir Ihnen Ihre übliche Bezahlung zukommen lassen. Einen schönen Tag und Ihren Lieben.«
Die Stimme legte auf. Das einzig Gute an ihr war, dass sie nicht erwartete, dass man ihr antwortete. Die Frau öffnete ihre Banking-App und betrachtete ihren Kontostand. Vor einer Minute war eine Summe von 250 Euro auf ihrem Konto eingezahlt worden. Sie seufzte und trabte still wieder die Straße hinunter. Einsam in seinem spärlich eingerichteten Büro sitzend, blickte ein Analyst auf sein Computerterminal. Über ihm warf eine Deckenlampe einen Lichtkegel auf ihn in seinem in Dunkelheit getauchten Büro. Leise klickten Tasten unter seinen schmalen, bleichen Fingern, als er zwischen den Aufzeichnungen verschiedener Kameras wechselte. Die Frau sah wirklich erbärmlich aus. Der Analyst verstand recht viel von Menschen, er machte schließlich tagtäglich nichts anderes, als ihnen zuzusehen. Die hier aber war exotisch, fand er. Ihre Kleidung war abgetragen und ungebügelt, ihre Haare verfilzt. Sie stolperte mehrfach über ihre eigenen Füße. Sie wirkte geistig abwesend. Der Analyst setzte die Videogeschwindigkeit auf das Dreifache und sah ihr zu, wie sie den Bürgersteig schon fast entlang taumelte. An der nächsten Straßenkreuzung wollte sie nach links abbiegen und rempelte einen Passanten an. Diese Aufnahme war von einer billigen Überwachungskamera von der Bank auf der anderen Straßenseite. Die Auflösung war zu niedrig, um ihr Gesicht einzusehen, aber ihrer Gestik zufolge entschuldigte sie sich nicht, sondern begann wegzulaufen. Am Ende der Straße hing eine ihrer eigenen Kameras, hochauflösend, mit Farbe. Der Analyst fror das Bild ein und drückte ein Tastenkürzel. Über dem Bild der Frau erschien ein weißer Kasten, in dem ihr Körper von einem dünnen Netz aus Linien überdeckt wurde. Noch ein Kürzel. Am Rande seines Bildschirms öffnete sich ein kleines Fenster, auf dem das Polygonnetz nochmal auf schwarzem Grund abgebildet wurde. »Was meinst du, Blair?« fragte er scheinbar in den Raum hinein. Von seinem Terminal erschallte eine Antwort mit einer synthetischen Stimme.
»Sie ist depressiv.«
Blair war ein Artificial Intelligence Construct, eine KI. Im Gegensatz zu den anderen AICs oder auch die leistungsstärkeren Kira und Kai hatte man Blair für eine eher exotischere Aufgabe gebaut. Menschliches Verhalten studieren. Deshalb mochte der Analyst ihn auch. »Wie kommst du darauf?« murmelte er geistesabwesend, als er in Zeitlupe das Bildmaterial weiterlaufen ließ und ihre Mimik studierte. Er war natürlich nicht dafür hier. Er sollte Entscheidungen treffen und das große Bild sehen, was ihm Webcrawler, Blair und andere Maschinen brachten. Sie waren immer noch eine strikt menschengeführte Organisation. Blair antwortete in seiner krächzenden, maschinellen Stimme.
»Ich habe den letzten Monat Ihres Lebens, den wir auf Bild haben, angesehen und Ihr Verhalten modelliert. Im Vergleich zu 50.044 ähnlichen Fällen ist mit 91,08% Depression die wahrscheinlichste Diagnose.
Der Analyst hielt die Aufnahme wieder an und blickte auf die Augen der Frau. Sie öffnete ihre Augen und versuchte, die Tränen zurückzuhalten. Sie wusste nicht, warum oder worüber, aber als sie wieder nach Hause gekommen war, hatte sie sich einfach auf ihr Bett gelegt und angefangen zu weinen. Ihr Deal lief jetzt schon seit einem, vielleicht eineinhalb Jahren. Ihr Gedächtnis funktionierte nicht mehr so gut wie früher. Sie war nach dem Studium arbeitslos gewesen und war in Geldsorgen gekommen, als sie diese E-Mail bekam. 250 Euro pro Tag, wenn sie jeden Abend eine Pille nahm. Erst hatte sie gedacht, es wäre eine Medikamentenstudie, aber recht schnell war ihr klar geworden, was hier eigentlich geschah. Ihr Arbeitgeber, was auch immer er war, kaufte ihre Träume. Sie hatte seitdem jede Nacht durchgeschlafen, war jede Nacht im Traum überfallen, geschlagen, gejagt oder gefoltert worden. Es gab nie einen Traum, in dem ihr nichts angetan wurde. Sie wälzte sich auf den Bauch und stieß einen stillen Seufzer aus. Natürlich, sie hatte jetzt Geld, eine schöne Wohnung, aber doch lag sie fast jeden Tag auf ihrem Bett und versuchte nicht, in tausend kleine Stücke zu zerfallen. Schneider hörte leise den Regen auf das Dach seines Dienstwagens prasseln. Er hatte einen kleinen, dunkelgrauen Laptop auf dem Beifahrersitz neben sich und scrollte durch die Fallakte hindurch. In der Dunkelheit leuchteten die schmucklosen Bilder und der schwarze Text seinem Blick entgegen. Der Kontrast begann langsam in seinen Augen zu schmerzen. Blinzelnd wandte sich der Agent ab und klappte mit zu einer Grimasse verzogenem Gesicht den Computer zu. Er hatte genug davon gesehen. Er startete den Motor, legte den ersten Gang ein und fuhr los. In seinen Rückspiegeln kontrollierte er, dass ihm niemand folgte, ehe er einige Male willkürlich abbog und nochmals kontrollierte. Erst als er sich sicher war, dass er keinen Schatten auf sich gezogen hatte, fuhr er in Richtung Stadtmitte und hielt nach 10 Minuten auf einem kleinen Parkplatz zwischen 2 Läden. Nachdem er den Motor abgestellt hatte, wühlte er leise fluchend in seiner Jacke, bis er einen schwarzen Markerstift und den beigen Umschlag hervorholte. Mit dem Stiftdeckel im Mund kritzelte er 3 Nummern auf den Umschlag und steckte den Marker wieder weg. Als er ausstieg, zog er seine Jacke gegen Regen eng um sich und eilte die Straße hinab. An der nächsten Straßenecke bog er nach rechts, blickte im Abbiegen hinter sich und verschwand in einer Seitengasse. Neben einer grünen Haustür, an der die Farbe schon lange abblätterte, hing eine Reihe an weißen Blechbriefkästen, auf die Schneider zuging. Eilig holte der Agent den Umschlag wieder hervor und warf ihn in einen der Kästen, ehe er schnell auf seinem Mobiltelefon eine aus 4 alphanumerischen Zeichen bestehende SMS verschickte, die sofort danach von seinem Gerät verschwand und dann eilig die Gasse am anderen Ende wieder verließ. Hinter mehreren Metern an Stahlbeton, faradäischen Käfigen und anderen, mehr esoterischen Schutzmaßnahmen saß eine ältere Dame an einem antiken Schreibtisch aus verziertem Eichenholz. Vor ihr lag ein kleines, schwarzes Notizbuch, in das die Frau akribisch mit einem dunkelgrünen Bleistift schrieb. Das sollte nicht vermitteln, dass die Frau moderne Technologie ablehnte. Sie empfand Computer durchaus praktisch, um mit ihren Untergebenen zu kommunizieren. Sie wusste auch, dass in der wirklichen Realität jedes Medium abgehört werden konnte, auch ein geschriebenes Wort. Aber was sie vor allem wusste, war, dass auf diese Weise ihre persönlichen Überlegungen nicht sofort im internen Netzwerk landen würden. Sie führte nämlich nicht Buch, um anderen etwas mitzuteilen. Sie führte Buch, um sich selbst etwas mitzuteilen. Doch während sie gerade ihren derzeitigen Gedanken mit einer schnellen Skizze illustrierte, klingelte der dunkelgraue Telefonapparat auf ihrem Schreibtisch und zeigte die Nummer ihres Sekretärs an. Die Frau seufzte, legte den Stift zur Seite und schloss das Buch, ehe sie annahm. »Ja?« fragte sie freundlich. »Entschuldigen Sie die Störung, Frau Direktorin, aber es ist gerade ein Anruf von Herr 48 eingegangen. Soll ich ihn durchstellen?« antwortete die junge Stimme des neuen Sekretärs, den sie nun jetzt schon seit 2 Monaten hatte. »Ja, bitte.« Mit einem leisen Piepsen wechselte die Leitung und die tiefe Stimme eines Mannes unbestimmten Alters erklang. »Schön, dass ich Sie erreichen konnte, Frau Direktorin.« »Auch schön, Sie zu hören, Herr Müller,« antwortete sie zwar mit einem warmen Ton, ihre Miene blieb dabei aber dennoch kühl. Die Nummer 48 war vollkommen beliebig zugeteilt worden. Jeder Anrufer hieß hier Schmidt oder Müller. »Ich möchte Sie gar nicht lange belästigen«, fuhr Herr Müller fort, sein Ton in seinen Singsang verfallend, der üblicherweise für Tiere mit Reißzähnen reserviert wäre. »Aber es gibt eine Kleinigkeit, die meinen Vorgesetzten zu Ohren gekommen ist und Sie, nun, verärgert wäre zu viel gesagt, missmutig stimmt, wäre meiner Meinung nach der passendere Ausdruck. Deshalb soll ich Sie fragen, ob Sie Ihren Vorgesetzten etwas unterbreiten könnten.« Die Direktorin rollte mit den Augen, ehe sie zuckersüß antwortete. »Natürlich. Worum geht es denn überhaupt, Herr Müller?« Agent Schneider schreckte hoch, als sein Handy klingelte. Er war auf dem Rücksitz seines Autos eingeschlafen, nachdem er es auf dem obersten Deck eines Parkhauses abgestellt hatte. Hastig kämpfte er sich hoch und ergriff das Telefon. Unterdrückte Nummer. »Hallo?« »Guten Morgen. Ist diese Leitung sicher?« erwiderte eine männliche Stimme. Schneider warf sicherheitshalber einen Blick auf den Bildschirm. Er war in das private Netzwerk der Foundation eingewählt und der Anrufchiffrierer zeigte als aktiv. »Ja, ist sie. Mit wem spreche ich?« »Dr. Meyer, Forschungsabteilung. Ihre Probe wurde gestern Abend hier abgeliefert und laut Code erwarten Sie Rücksprache.« Schneider nickte sinnlos und murmelte ein beständiges »Mhm.« »Gerade aufgestanden?« witzelte Meyer. »Jedenfalls, die Tabletten waren der Datenbank unbekannt. Aber soweit ich feststellen konnte, ist es eine Mischung aus verschiedenen Psychotropika, gebunden mit was mir wie eine synthetische Form von Stärke erscheint. Eine Tablette ist zu 60% Bindemittel, 10% Benzodiazepine, Schlafmittel, 5% Lysergsäure-Diethylamid, LSD und zu 25% eine mir gänzlich unbekannte Verbindung.« Schneider rieb sich die Augen. »Sie schließen also, dass...« versuchte er den Wortschwall zu kürzen. »Ich war noch nicht durch, Herr Schneider«, schnaubte der Doktor. »Ich habe deshalb eine Probe entnommen und an einen Kollegen von mir geschickt, der auf Molekularchemie spezialisiert ist und der wiederum hat, neben einigen anderen Tests, Ontometrie mit einer der Proben gemacht, im Labor auf einzelne Moleküle runtergebrochen und dann in einem Raumbereich mit nahe Null Hume auf relativistische Geschwindigkeit gebracht. Wenn man dann einen hochempfindlichen Kantzähler an das Molekül im Flug hält, kann man bestimmen, ob Materie extra real ist. Und das ist sie. Die ganze Tablette, der ganze Inhalt der Dose, wurde in einer Parallelrealität gefertigt.« Agent Schneider war plötzlich sehr wach. »Ich hoffe, dass diese ganze unglückliche, wirklich sehr unglückliche Sache bald vorbei ist«, kommentierte Herr Müller und faltete seine blassen Finger auf dem Tisch vor sich. Er war in Person hier, sofern man es wirklich so nennen konnte. Er hörte sich anders an als am Telefon, sprach mit einer höheren Stimme, einer anderen Kehle. Aber an seiner Art zu reden, hätte die Direktorin ihn in jedem Körper entdeckt. »Ich versichere Ihnen«, antwortete sie und setzte ein falsches Lächeln auf, »ich garantiere Ihren Vorgesetzten, dass sämtliche Verstöße gegen die Foundation-Geheimhaltungsrichtlinien verfolgt werden. Herr Dr. Meyer befindet sich bereits in Obhut der Abteilung für Informationskontrolle.« Herr Müller erwiderte ihr Lächeln. »Und Herr Schneider?« Er war ein schlanker, kahlgeschorener Mann, blass in einem billigen blauen Anzug und einem Geruch nach medizinischem Reinigungsalkohol. Würde er seinen Kopf drehen, könnte man die Oberfläche seines Implantats hinter dem linken Ohr auch sehen. Die Direktorin lehnte sich zurück und legte ihre Beine aufeinander. »Herr Schneider und ich haben in 2 Stunden einen Termin«, sagte sie und beobachtete süffisant, wie Müller kurz die Fassung verlor. »Sehen Sie es so, Agent Schneider besitzt die nötigen Qualifikationen, sodass ich ihn für eine entsprechende Sicherheitsfreigabe empfohlen habe.« Müller blinzelte 3-mal in derselben Sekunde, ehe er sich wieder fasste und den Körper, den er steuerte, wieder unter Kontrolle brachte. »Interessant, Frau Direktorin«, kommentierte er knapp. Am Rande der Stadt lag eine verlassene Lagerhalle, deren Äußeres ein Symbolbild für industriellen Zerfall sein könnte. Schneider parkte seinen Wagen vor dem großen, verrosteten Zaun, der den Eingang umspannte, und betrat vorsichtig das Grundstück. Die kleine graue Eingangstür öffnete sich mit einem lauten Knarzen, als der Agent eintrat und sich umsah. Durch die verschmutzten Taglichter in der Decke fiel nur trübes Licht. Es reichte aber, um in der Mitte des dreckigen Betonbodens eine ältere Frau in einem schwarzen Kostüm zu erkennen, die dort auf einem metallenen Stuhl saß. »Grüß Gott«, begann Schneider vorsichtig und näherte sich der Frau langsam. »Guten Tag, Herr Schneider«, antwortete sie und verschränkte die Arme vor sich. »Ich bin die Direktorin der Abteilung für außerbetriebliche Angelegenheiten. Ich hoffe, Ihnen ist die Dringlichkeit dieses Treffens bewusst, wenn ich mit Ihnen in Person spreche, aber ich habe heute Morgen die Leitung Ihres Falls übernommen.« Schneider stand ihr nun wenige Meter gegenüber. Es war natürlich kein Stuhl für ihn da. »Sie wissen, was meine Abteilung tut?« fuhr sie fort. Schneider nickte nervös. »Sie verhandeln mit außenstehenden Parteien wie Regierungen oder freundlich gesinnten Interessengruppen.« Die Direktorin schnaubte. »Freundlich gesinnt? Natürlich! Herr Schneider, wir halten Beziehungen mit Interessengruppen, denen wir nicht den Garaus machen können. Die Global Occult Coalition, die Three Moons Initiative, all die Gruppen, vor deren Vergeltungsschlägen wir uns fürchten müssen. Und bei dem Fall, den Sie derzeit untersuchen, haben sich solche Leute bei uns gemeldet und bestehen darauf, dass wir die Finger davon lassen. Haben Sie mich verstanden?« Schneider nickte hastig. Die Direktorin schien für einen Moment durchzuatmen, ehe sie sich erhob und vor Schneider trat. »Sagt Ihnen der Name Oneiruye Incorporated etwas?« »Nein«, erwiderte er kleinlaut. »Gut, dann haben Sie sich an die Geheimhaltungsrichtlinie gehalten. Oneiruye Incorporated ist Teil des Oneiruye Collectives, eine abstrakte Parallelrealität, in der sich die kollektiven Träume aller, nun Träumenden, manifestieren. Alle onerischen Phänomene sind als Anomalien eingestuft. Oneiruye Incorporated jedenfalls ist das krumme Resultat davon, dass die Manifestationen dort drüben oft einen Eigenwillen entwickeln und ein paar davon in den 60ern auf den Geschmack für Kapitalismus gekommen sind.« Sie schwieg für einen Moment und musterte ihn. Sein Mangel an Reaktion schien ihr nicht sonderlich zu gefallen. »Es ist ein Traumkonzern. Offiziell verkaufen sie synthetische Träume und Schlaftherapie an Superreiche, sowohl welche hier als auch in anliegenden Realitäten. In der Realität machen sie ihr meistes Geld aber mit komplexer Datenanalyse, Spionage und anderen illegalen Aktivitäten. So eben auch, dass man echte Träumer unter Drogen setzt, sodass sie luzid träumen und dann als Spielzeug verkauft. Soll scheinbar den Kunden einen größeren Kick geben, wenn sie wissen, dass ihr Opfer real ist.« Schneider schluckte. »Wieso können wir nichts gegen sie tun?« Die Direktorin schnaubte nonchalant. »Weil ihnen Anteile in einem guten Stück unserer Scheinfirmen gehören. Sie sind nicht dumm, Herr Schneider. Sie haben selbst ein Netz aus Briefkastenfirmen, mit denen Sie am Aktienmarkt tätig sind, und mit denen haben Sie sich in unsere Geldquelle gebohrt. Wenn wir Ihrer Rendite schaden, schaden Sie unserer. Und die Finanzabteilung würde uns beide dafür standrechtlich erschießen, würden wir irgendwas in diese Richtung versuchen.« Sie trat wenige Zentimeter vor ihn und schaute hinab in seine Augen. »Hören Sie mir zu, Herr Schneider. Oneiruye sind gewissenslose Mistkerle. Geboren aus Träumen von Gier und Empathielosigkeit, die ihr größter Werkstoff anderer Leuten Seelen sind. Wir verärgern sie nicht. Wir hindern nicht ihre Arbeit, weil sie unsere Geschäftspartner sind. Was mit der Frau passiert ist, ist schrecklich. Aber hier gibt es höhere Überlegungen als das Leben einer Frau.« Sie stapfte die alten Stahltreppen einer alten Eisenbahnbrücke hinauf. Die Frau war außerhalb der Stadt in einem kleinen Waldstück, durch das vor Jahren mal eine Bahnlinie gelaufen war. Jetzt aber fand sich hier nichts mehr davon. Nur noch die schon überwucherte Brücke, von der schon vor 10 Jahren die letzten Gleise gerissen wurden. Als Jugendliche waren ja einige inoffizielle Feiern gewesen, doch auch das hatte schon lange aufgehört. Sie machte den letzten Schritt und stand oben auf dem überwucherten Ziegelbauwerk. Die kühle Waldluft stieg ihr in die Nase, als sie in die Mitte der Brücke ging und ihre Hand über das schmutzige Metallgeländer gleiten ließ. Heute Morgen war sie mit dem Bus zum nächsten Baumarkt gefahren und hatte eine Sache gekauft. Dann hatte sie ein Taxi genommen und war so nah sie konnte an diese Brücke gefahren. Die letzten 500 Meter war sie schließlich zu Fuß über einen alten Trampelpfad gegangen. Sie ließ ihren grauen Rucksack fallen und hielt das Stahlseil in der Hand, das sie gekauft hatte. An beiden Enden war je ein Karabiner befestigt. Die maximale Traglast betrug laut Verkäufer 80 Kilo. Sie wog 70. Schweigend legte sie ein Ende um ihren Hals, zog ihre Haare unter dem Seil hervor und schloss den Karabiner. Leise ausatmend befestigte sie das andere Ende am Geländer und setzte sich drauf. Als ihr Körper fiel, kurz bevor sich das Kabel um ihren Hals zusammenzog und ihren Kehlkopf zerquetschte, da war sie frei.